Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 2025. Heute habe ich die Ehre, selbst einmal mitzudiskutieren, und zwar mit Nina Haller, CMO von Experience One, Alexander Ewig, Senior Vice President Marketing und Sales bei AIDA, Christian Bachem, Managing Partner bei Markendienst Berlin, Ralf Scharnhorst, Managing Director bei M42M und dem Mediaberater Thomas Koch. Mein Name ist Thorsten Schwarz und wir werden gemeinsam diskutieren, welche 10 Marketingtrends sich aus der Befragung von immerhin 1700 Marketingverantwortlichen herauskristallisiert haben und wie diese Trends in die Praxis umgesetzt werden können. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Roundtable. Das ist eine Herausforderung, 5 Experten zu moderieren und wir wollen 10 Themen hier durchpeitschen. Und damit das Ganze klappt, werden wir relativ zügig arbeiten. Ich stelle mal vor, wen wir heute in der Runde haben. Da ist als erstes Nina Haller, CMO von Experience One und Vorstand der GWA, der Vereinigung der Werbeagenturen. Nina, herzlich willkommen.
Guten Morgen in die Runde. Happy Monday.
Dankeschön. So, und jetzt haben wir hier Alexander Ewig im Bild, ebenfalls CMO. Er ist derjenige in meiner Erinnerung, der als einer der Ersten dieses wichtige Thema CRM nicht nur erkannt hat, sondern auch genutzt hat, um Umsätze in seinem Unternehmen zu steigern. Er ist CMO von AIDA. Herzlich willkommen, Alexander.
Guten Morgen und schließe mich da gerne Nina an. Happy Monday. Freue mich, hier zu sein.
Dankeschön. So, und jetzt haben wir Christian Bachem, den Online-Experten schlechthin. Es gibt, glaube ich, keinen geistreichen Post zum Thema Marketing auf LinkedIn, der von ihm unkommentiert durchgeht. Und ich betone geistreiche Posts, denn Posts gibt es genug, aber leider viel zu wenig wirklich gute. Christian, schön, dass du mit dabei bist.
Schönen guten Morgen nach Waghäusel und in den Rest der Republik.
Ja, genau, aus Waghäusel senden wir hier gerade live und haben mit dabei Ralf Scharnhorst. Ralf werden die meisten kennen. Er ist der Trendscout, der, wo wir alle immer gespannt sind, wenn er nach einer großen Messe oder Konferenz seine Eindrücke uns schildert. Herzlich willkommen, Ralf.
Guten Morgen, ja, 10 Uhr, ich muss mich erstmal noch mal wach trinken, aber sag schon mal Hallo.
Das ist eine gute Idee. So, und zuletzt, den muss ich gar nicht mehr vorstellen, Thomas Koch, wer den nicht kennt, der ist nicht im Marketing der erfahrenste Media-Experte dieser Republik. Thomas, schön, dass du mit dabei bist an einem so frühen Morgen.
Ja, ich bin extra früh aufgestanden. Guten Morgen.
So, herzlich willkommen und jetzt starte ich gleich durch mit meiner Anmoderation. Ich sag mal ganz kurz, worum es geht. Wir haben eine Umfrage gemacht über die 10 wichtigsten Marketingtrends. Das heißt, zur Auswahl standen 20 Themen, die eine Expertenrunde ausgesucht hat aus insgesamt den 80 klickstärksten Themen auf der Marketingbörse. Von diesen 20 Themen haben 1700 Marketingverantwortliche gesagt, das ist Nummer 1, das ist Nummer 2, das sind die 10 wichtigsten Trends, die wir hier haben, die Top 10 Marketing-Trends. Und die Frage war, welche Themen werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen? An erster Stelle, wen wundert's? KI natürlich, künstliche Intelligenz. Zweiter Stelle Personalisierung, Customer Experience, Nachhaltigkeit, Marketing Mix Modeling, Augmented Reality, Datenschutz, SEO, Suchmaschinenoptimierung, Digital Out of Home und an 10. Stelle Influencer. Und die Herausforderung für uns jetzt ist, all diese Themen kurz anzureißen, kurz zu beleuchten und euch mitzugeben, was halten wir da für erwähnenswert? Und das erste Thema, über das natürlich jeder redet momentan, ganz klar, künstliche Intelligenz. Aber Theorie und Praxis weichen noch ein bisschen voneinander ab. E-Market hat gerade letzten Freitag eine Untersuchung rausgebracht. Nur 10% Unternehmen haben es bisher geschafft, das wirklich vollumfänglich zu integrieren in ihr Marketing. Die anderen noch nicht so richtig, aber ein paar Unternehmen machen es doch ganz gut. Und jetzt würde ich ganz gerne ganz zügig in der Reihenfolge, wie ich es eben gerade hatte, mit Nina beginnend von euch wissen, fallen euch ein oder zwei oder vielleicht auch drei Unternehmen ein, die KI einsetzen und wenn ja, wie? Magst du beginnen, Nina?
Super gerne. Das mit dem kurz und knapp wird echt eine Herausforderung. Ich versuch's. Also du hast es ja schon eindringlich gesagt, das steckt noch in den Kinderschuhen und trotzdem ist es zu Recht auf Platz 1. Und ich glaube, dass man überhaupt noch gar nicht von Best Cases sprechen kann. Also diese E-Marketer-Studie, die unterstütze ich, das sehe ich auch in meinem täglichen Doing mit Kunden. Vielmehr dominieren aktuell eher MVPs oder Proof of Concepts und am Ende dann vereinzelt Kampagnen, die dann nach draußen getragen werden. Und bei genauem Hinsehen ist es dann eben doch eben eher erst auf der Kampagnenebene und nicht wirklich vollumfänglich integriert. Aber es ist eine Definitionsfrage, glaube ich. Deswegen können wir das nachher diskutieren. Dafür sind wir ja da. Was ich aber gut finde und was ich gesehen habe, was ich hier bemerkenswert erwähnen wollen würde, ist zum einen das Unternehmen Bosch. Die haben einen ganz guten internen KI-Playground gebaut und daraus auch ein umfassendes Model Gardening umgesetzt, mit dem sie schon generative Texte und Bilder erstellen und es auch der ganzen Unternehmung schon zur Verfügung stellen. Das hat mich schwer beeindruckt, das finde ich gut. Dann würde ich natürlich an der Stelle auch mal...
Ja, gut, also ein Beispiel noch, ja gerne.
Ja, ich glaube, ich würde dann ganz gerne noch Mercedes-Benz nennen, die daran arbeiten, ist noch nicht public, aber die arbeiten an sprachgesteuerten Webseiten und natürlich dann den KI-Agenten. Ich finde das ganz interessant, weil das natürlich viele von den Trends, den Top Tens irgendwie, die heute noch diskutiert werden, auch streift. Das Thema SEO und so weiter, das und Customer Experience ist damit auch schon drin.
Das war ein super Beginn, Nina, herzlichen Dank. Und jetzt kommen wir zu Alex. Die Regeln waren eigentlich ganz kurz mal zu sagen in einem Satz. Mal sehen, wie weit es Alex gelingt.
In einem Satz würde ich sagen, ich bin eigentlich eher schwer begeistert davon, dass anders als bei anderen Hype-Themen die Implementierung da von KI-Umsetzung eigentlich schon relativ weit ist. Und da würde ich den Fokus gar nicht auf einzelne Unternehmen richten, sondern eher auf Plattformen. Also ich kann heute schon bei Google quasi das ganze Thema SEA komplett KI-gesteuert machen. Dafür muss ich nichts im Unternehmen implementieren, sondern ich brauche einfach nur die Software nutzen. Das gilt auch für andere Plattformen wie Adobe, wo beispielsweise KI inzwischen schon, nennen wir es bei Firefly, integrativ mit in der Software kommt. Und ich bin daher sehr positiv, dass, wie gesagt, es da schon möglich ist, Direktkampagnen umzusetzen, ohne dass man riesengroße KI-Playgrounds oder sonstige Initiativen Unternehmen starten kann. Und das finde ich eigentlich eher sehr erfreulich. Und das unterscheidet, glaube ich, KI auch von anderen Hype-Themen, wenn man sich das so in der Gartner-Kurve anguckt.
Alexander, fällt dir außer AIDA noch ein Unternehmen ein, das KI einsetzt?
Wie gesagt, der Fokus gilt eher darauf zu sagen, welche Bilder oder welche Applikationen kann ich eben schon in bestehenden Tools nutzen. Und da glaube ich, machen das ganz viele Unternehmen schon, ohne dass sie es wissen.
Okay, dann kommen wir zu Christian. Christian, fallen dir ein oder zwei oder auch drei Unternehmen ein, die KI bereits einsetzen? Und wenn ja, wo?
Ich würde ganz maritim in das gleiche, vielleicht sogar dasselbe Horn stoßen wie Alex und behaupten, dass wahrscheinlich alle, die heute hier teilnehmen als Zuhörende, dass die wahrscheinlich KI schon längst eingesetzt haben. Alex hat ein Anwendungsbeispiel genannt, SEA, Suchmaschinenwerbung. Ich denke, wir haben einen zu starken, zu verengten Fokus auf generative KI auf Basis von großen Sprachmodellen. Die ist natürlich sehr schillernd und da passiert auch viel, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, spannend ist zu gucken, was unter der Motorhaube läuft und die hat Alex ja gerade schon ein bisschen geöffnet, deswegen würde ich jetzt gar nicht zwei Unternehmen nennen, sondern behaupten, fast alle tun es schon. Aber wie Alex auch sagte, sie wissen es im Zweifel gar nicht.
Ich halte mich raus als Moderator und warte noch, was Ralf und was Thomas zu sagen haben. Ralf, fallen dir konkret ein oder zwei oder drei Unternehmen ein, die KI halbwegs konkret auch umgesetzt haben mit Beispielen woran, so wie Nina das schon gebracht hat?
Ich habe tatsächlich kein Beispiel mitgebracht, weil die Grenze so fließend ist. Ab wann setzt man es ein und alle testen es so ein bisschen? Und das ist ja das, was alle meine Vorredner auch schon gesagt haben. Also generative KI leistet enorm viel bei der Erstellung von Texten, Bildern und Videos. Aber meine Perspektive als Mediaplaner und Berater ist ja die auf die Zahlen dahinter. Und hier erwirtschaften die Plattformanbieter, allen voran Google, eben enorme Vorteile, von denen die Werbungszahlen, für die wir arbeiten, erst noch etwas abbekommen sollten. Daran müssen wir eben noch arbeiten.
Also auch wieder kein konkretes Beispiel. Thomas, du bist meine letzte Hoffnung, nachdem Nina so wunderbar begonnen hat. Du bist meine letzte Hoffnung, dass du Unternehmensnamen nennst, wo du sagst, die haben in dem und dem Bereich KI halbwegs erfolgreich eingesetzt.
Erlöse dich. Ich hab verzweifelt gesucht und habe zwei Unternehmen gefunden. Das eine ist das Marktforschungsinstitut InnoFact. Die melden das auf LinkedIn. Das ist auch nachvollziehbar, weil hier werden sehr, sehr viele Daten verarbeitet und vor allen Dingen nach Insights gesucht. Das finde ich ein schönes Beispiel. Und dann Mondelez. Da gibt es einen Artikel in Horizont, der lautet folgendermaßen, die Superlative überschlagen sich. Der Snack- und Süßwarenkonzern Mondelez spricht von einer Neudefinition des Marketings für Konsumgüter. Also die setzen KI ein mit einer Plattform, die binnen weniger Stunden hochwertigen Content erstellen. Das halten die tatsächlich für eine Neudefinition des Marketings. Ich bin gespannt, wann alle Unternehmen das machen. Das dauert noch so etwa 2 Wochen.
Also auf jeden Fall funktioniert es noch immer, dass man ein Buzzword nutzt als Unternehmen, um eine schöne Pressemeldung zu produzieren, denn die wird garantiert abgedruckt. Was ist eure Erfahrung? Wie weit sind Unternehmen, dass sie im Marketing ihren Marketingmitarbeitern eine halbwegs vernünftige Arbeitsumgebung bereitstellen, wo die kreativ tätig werden können und in ihrer Kreativität unterstützt werden? Ich nenne jetzt mal bewusst niemanden beim Namen, sondern sage, meldet euch einfach, wenn ihr was sagen möchtet.
Ich mach mal einen Anfang. Du sprichst hier etwas an, was ich für unglaublich wichtig halte. Wir reden hier von der Erstellung von Text und Content und das ist ja alles langweilig. Ich wünsche mir, dass die KI uns hilft, unsere Marketing-Hausaufgaben zu lösen. Denn da ist Marketing weit von entfernt. Marketing hat sich ja völlig verloren, weiß nicht mehr, wie man Prioritäten setzt bei Branding und Performance. Und da wünsche ich mir, dass KI uns eine Hilfestellung an die Hand gibt. Davon sehe ich noch nichts, aber das muss kommen.
Ich sehe das genau wie Thomas. Allein diese Pressemitteilung, die kannte ich nicht, die du gerade verlesen hast, zeigt ja, wie sehr man sich dort verengt, ohne Not. Also wenn jetzt plötzlich die Erstellung von Content automatisiert oder teilautomatisiert als Marketing verstanden wird und man glaubt, man hat dann die Aufgabe erledigt, ist das erschütternd. Weil wie geht's denn mit den Produkten? Wir müssen ja nur die ganz klassischen 4P nehmen. Also wo nutze ich KI, um das Produkt neu zu entwickeln, innovativer zu gestalten? Wie nutze ich es nachher im Bereich der Distribution? Wie nutze ich es für die intelligente Preisgestaltung? Ich kann mir vorstellen, dass das bei AIDA durchaus ein Thema ist. Bei Luftverkehrsgesellschaften ist das seit Gehen ein Thema. Und natürlich, dann kommt das Thema, wie nutze ich es für die Promotion? Und da fokussieren wir alle gerade drauf. Stichwort generative KI für Content-Erstellung. Das ist nicht schlecht, das ist nicht falsch, aber nur das zu tun, ist zu wenig. Und so gesehen bin ich da völlig bei Thomas.
Ja, ich schließe mich ja Christian auch an. Also der Fokus zum Beispiel bei uns im Unternehmen liegt eindeutig, wenn es ums Thema KI geht, nicht im Marketing. Mal losgelöst davon, dass wir bestimmte Tools, wie ich es eben angesprochen habe, schon einfach automatisch mitnutzen, weil wir einfach bestimmte Plattformen nutzen und da KI inzwischen mitigiert ist, sondern der Fokus liegt ganz eindeutig eher in den Produktbereichen. Also du hast gerade ein Thema angesprochen, das ganze Thema Yielding, also Preisbindung. Ist heute bei uns schon KI gesteuert. Das ganze Thema Routenplanung ist heute schon bei uns KI gesteuert. Und da liegt viel mehr der Fokus drauf bei uns im Unternehmen als auf den Marketingbereichen. Zumal ja das Thema KI ja quasi in alle die 10 Themen, die du am Anfang genannt hattest, mit einspielt. Also keins der Themen ist nicht entweder direkt oder indirekt von KI betroffen. Das ja. Aber in den meisten Unternehmen, die ich kenne, ist der Fokus also eher im Produktbereich als im Marketingbereich, was KI anbetrifft.
Ja, vielleicht kann ich auch noch was ergänzend dazu sagen. Für mich ist es sehr erstaunlich in meinen Gesprächen mit Unternehmen und auch dann auf das Reifegradmodell gucken, wo sie stehen, dass am Ende, also ganz am Anfang schon die strategische Verankerung und die Zielsetzung komplett fehlt. Also es ist ja ähnlich wie bei der Digitalisierung und der digitalen Transformation, die uns jetzt auch schon seit ein paar Dekaden begleitet und nicht aufhört, und KI ist ein Teil davon. Es fehlt meiner Meinung nach schon vorne heraus eine klare Strategie, die eng an den Geschäftszielen ausgerichtet ist. Ich rede dann immer ganz gerne von der CEO-Agenda. Wenn das schon nicht gegeben ist, dann kann ich aber auch die Leute nicht abholen. Du hast ja am Anfang, es ging ja um Kultur am Ende, ne? Strategie und Kultur und Organisation sind ja untrennbar miteinander verheiratet. Du kannst nicht das eine machen, ohne das andere mitzudenken. Und deswegen, wenn es um Wandel innerhalb den Teams geht, dann ist natürlich wichtig, dass es vorher eine ganz klare Ausrichtung auch gibt, strategisch, wo wollen wir überhaupt hin, um das in den Departments, wir haben gerade alle angesprochen und das sehe ich auch so, ich mag das auch gar nicht, diese die nur aufs Marketing gucken, ist viel zu klein, das ist ein strategisches Thema, es gehört auf die CEO-Agenda und erst wenn dann das klar ist, wo man überhaupt hinreiten möchte, sollte man das Pferd satteln und losreiten und das wird oft nicht getan und dann ist es natürlich ein Kulturthema in den Teams, also wie bringe ich das überhaupt rein in die Teams, wie anfassbar ist das und da helfen aber kleine POCs, da helfen kleine Tools und kleine Anwendungsbeispiele wie das Erstellen von Texten. Das mag nicht sexy sein, es hilft aber kulturell, sich mit dem Thema extrem auseinanderzusetzen. Und was ich auch oft sehe, was total schlecht oder minderwertig gemanagt wird oder auch missachtet wird oder unterschätzt wird, ist das Thema Datenqualität und Datenschutz. Also werden dann oftmals so Themen wie Urheberrecht am Ende diskutiert, aber vorher habe ich mir über Datenerhebung und Nutzbarkeit und so weiter, wie die Modelle überhaupt trainiert werden, überhaupt gar keine Gedanken gemacht oder nicht wirklich. Ich sage, ach, das sind ja die Terms and Conditions von Google, ist ja alles supi. Aber das hat ja nichts mit mir selbst als Unternehmen zu tun. Da kommen wir wieder zur Strategie, die Auswirkungen auf alles andere hat. Deswegen dieser Dreiklang von Organisation, Kultur und Strategie ist für mich unabdingbar.
Nina, herzlichen Dank für diese wunderbare Zusammenfassung. Das hätte ich als Moderator nicht besser machen können. Obwohl Ralf jetzt unter den Nägeln brennt, noch was zu sagen, muss ich als Rittmeister, als solcher wurde ich von Christian ja bezeichnet, weiterreiten. Thema Nummer 2, Personalisierung. Und das freut mich natürlich, weil ich aus dem E-Mail-Marketing komme. Adobe hat gesagt, 65% der Nutzer geben gerne Daten an, wenn sie im Gegenzug dann auch wirklich personalisierte Nachrichten bekommen. Und jetzt wieder die Frage an euch. Und diesmal bitte ich wirklich auch mal ein paar Namen zu nennen. Als fallen euch Unternehmen ein, wo ihr sagt, ja, das ist ganz geschickt, wie die das gemacht haben mit der Personalisierung. Ich empfinde das als persönlich durchaus nutzbringend. Welche Unternehmen setzen Personalisierung ein? Gibt es überhaupt Beispiele für gelungene Personalisierung?
Nein, gibt es nicht. Es gibt dafür sehr viele Beispiele für nicht gelungene. Ich bekomme zum Beispiel, das hat bei LinkedIn die Runde gemacht, von Otto bekomme ich Anzeigen für Torpedos. Und zwar handelt es sich dabei um so kleine Spieltorpedos, die Deko sind für Aquarien. Jetzt weiß ich nicht, woher Otto die Information nimmt, dass ich ein Aquarium besitze, geschweige denn mich für Torpedos interessiere. Also diese Beispiele gibt es zuhauf. Absoluter Unsinn, die Daten fürs Targeting sind einfach nur Müll.
Das war nicht die
nicht,
Frage, Thomas.
Nicht
wenn
ich wollte gerade sagen.
Ewig nicht durch. Nina, was Positives?
Ja, ich finde es auch immer so lustig, dass man so abdriftet. Targeting und Personalisierung ist ja eine Definitionsfrage per se. Und wenn wir es dann noch ganz groß ziehen wollen und uns bis zu Ende diskutieren wollen, können wir über Hyperpersonalisierung sprechen. Ich glaube, in diesem Kontext dieser Diskussion ist Personalisierung wirklich etwas, was ich als Trend auch wirklich auf Top 2 sehen würde. Ich finde es extremst gut, weil mit KI und Analysierung natürlich auch Personalisierung oder Automatisierung an der Stelle natürlich zu neuen Sphären gehoben werden kann. Und ich habe positive Trends schon dabei. Also ich kann auch mehrere nennen. Ich würde einmal ganz vor allem das Unternehmen Sunday nennen, die ja ausschließlich über wirklich gutes CRM-Marketing wachsen. Die machen gar keine richtige klassische Werbung, sondern die machen nur CRM-Personalisierung und das ziemlich gut. Und dann kann ich natürlich auch so Klassiker nennen, Spotify, ich bin selber Nutzerin von Spotify, die machen mit Daily Mixes, Discover Weekly und so weiter auf mich zugeschnittene Personalisierung, die funktioniert. Also bitte nicht Personalisierung und schlechtes Targeting verwechseln.
Ja, ich würde mich dann Ihnen auch anschließen und wäre nicht ganz so kritisch wie Thomas, auch wenn ich weiß, was du meinst an vielen Stellen. Aber ich hätte jetzt nicht Spotify genannt, ich hätte Audible genannt, also es ist ja so einen ähnlichen Kosmos. Ich hätte viele Bücher tatsächlich nicht als Hörbuch gehört, wenn die nicht wirklich sehr systematisch und auch sehr klug analysiert haben, was mich vielleicht interessieren könnte. Ich muss auch sagen, dass es tatsächlich Amazon inzwischen nicht so schlecht finde. Zumindest wenn du deinen Account auch wirklich nur für dich nutzt und nicht so einen Familienaccount hast, dann wird es manchmal ein bisschen krude. Aber ich muss inzwischen sagen, dass Amazon sowohl was die Personalisierung auf der Webseite, also in den Display-Medien anbetrifft, als auch was die Newsletter anbetrifft oder die E-Mail-Informationen, die man bekommt, dass die erstaunlich treffend sind und mich auch oft zum Kauf animiert haben. Und ich meine, das ist am Ende das, was da passieren soll. Ich soll auf ein Produkt hingewiesen werden, an das ich selber nicht gedacht habe. Das finde ich, schafft Amazon mit ein paar Fails links und rechts, aber in der Summe inzwischen wirklich extrem gut. Also ich finde, da haben wir als Branche einen Riesenschritt gemacht. Das ist ja auch so ein Thema, das wir lange diskutiert haben, wo es auch ganz, ganz viele Fails gab, natürlich in der Vergangenheit. Aber wo der Schritt nach vorne deutlich, deutlich sichtbar ist und auch als, sagen wir mal, werbetreibendes Unternehmen, muss ich sagen, für dich, Freund Thorsten, der Newsletter, und wir, würde ich sagen, wir sind auf einem guten Weg zu personalisieren, wir sind sehr gut in der Individualisierung, vielleicht in der Personalisierung noch nicht. Newsletter ist unser wichtigstes Vertriebsmedium nach wie vor, das erfolgreichste Marketinginstrument, das wir einsetzen, und wir werden sukzessive immer besser, was die Conversion Rates anbetrifft. Das liegt daran, dass wir immer besser, noch nie perfekt, immer besser individualisieren. Und hoffentlich mal irgendwann echt personalisieren.
Ich würde ganz gerne. Was, ne? Ihr nennt Plattformen, die mit eigenen Daten arbeiten. Ne? Mondelez hat diese Daten nicht und Otto auch nicht.
Boah, kommt aber. Ich würde aber an der Stelle das. Ich würde eins noch mal ergänzen wollen. Ich glaube, bevor es vergessen wird, du hast Amazon genannt, das finde ich ganz interessant. In dem gleichen Atemzug oder mit ein bisschen Versatz als Challenger, ich bin Strategin, würde ich hier ganz gerne auch mal Temu diskutieren. Jetzt kann man über Personalisierung streiten, aber was die da hingezimmert haben, ob es jetzt nachhaltig gut ist und schlecht für die Welt und so, andere Diskussion, aber rein aus Kundenverhalten und Daten Produkte ohne Merchant zu produzieren und den Markt mit zu überschwemmen, ist für mich auch eine Art von Personalisierung, eine sehr strategische. Und ich will hier nicht über die Auswirkungen für diese Erde und uns als Mensch diskutieren, sondern wirklich nur rein aus der Personalisierungsbrille. Und ich glaube, Retailer können sich warm anziehen und anschnallen, weil da müssen wir mal ein bisschen hingucken, was das bedeutet, weil diese Art der Personalisierung als Kunde, also rein aus Kunde gedacht, Erwartungshaltungen, die damit geschürt werden, damit müssen Retailer sich auseinandersetzen.
Prima. Ralf, gerne.
Ja, und jetzt hat Nina mir Timo schon weggeschnappt, aber die wollte ich tatsächlich auch als Erfolgsbeispiel des Algorithmus der Produktangebote nennen.
Entschuldigung.
Ich bin nach China gereist, habe mich daher so ein bisschen damit beschäftigt, viele unsinnige Sachen inzwischen bestellt, aber die Anzeige des Algorithmus finde ich da ein gutes Beispiel. Will aber kurz nochmal so als übergreifendes Thema für heute ist eigentlich, dass Marketing sich bewegt in der Blase der Missverständnisse. Und das sehen wir auch bei Personalisierung. Ich will mich kurz fassen auf das Risiko, dass ich jetzt etwas populistisch klinge, aber.
Bei KI auch im Übrigen. Bei KI im Übrigen auch, Seif.
Ja, genau. Personalisierung heißt für Unternehmen, dass sie denken, sie könnten einen höheren Preis anzeigen, weil sie gemerkt haben, dass ich auf ihre Website mit dem Apple-Gerät zugreife. Als Konsument dagegen will ich ein für mich passendes Angebot und das zum besten Preis haben. Und das ist eben auch wieder ein Missverständnis im Gegensatz der Konsumenten und der Werbung treibenden Perspektive, die wir haben. Und das wird sich für mich heute durch alle Thesen ziehen, glaube ich, durch alle Trends, die wir haben.
Das war ein wunderbarer Übergang, die Konsumentensicht, nämlich zum Thema Customer Experience. Und damit sind wir bei Punkt 3, Customer Experience. Jetzt komme ich doch nochmal widerspreche ich dem Ralf ein bisschen, denn Oracle hat rausgefunden, dass 86% durchaus bereit sind, auch ein bisschen mehr zu bezahlen, wenn eben entsprechende Erlebnisse dahinter stecken. Was sind eure, habt ihr irgendwelche Zahlen, die belegen, dass Customer Experience sich lohnt, beziehungsweise ganz konkret diese Kanalsynchronisierung, also ein Affenaufwand, die einzelnen Kanäle, Servicekanal, Marketingkanal und so weiter zu synchronisieren, dass sich das wirklich lohnt. Denn die Frage stellen sich viele im Unternehmen.
Also, dass sich das lohnt, das wurde schon vor über 20 Jahren bewiesen. Und inzwischen ist es tatsächlich natürlich noch anspruchsvoller geworden für die Unternehmen, weil noch weitere Kanäle hinzugekommen sind. Aber ich denke, es gibt viele Unternehmen, die Omnichannel-Retailer, die das relativ gut machen inzwischen, die zumindest die Kernaufgaben dort, glaube ich, gelöst haben. Ich würde jetzt nicht unbedingt immer von Erlebnissen sprechen, die man dort hat. Manchmal sind es auch einfach ganz profane Dinge. Und es ist schon viel gewonnen, wenn die Erfahrung, die man macht, nicht negativ ist. Also wenn tatsächlich erkennbar ist, dass wenn ich online etwas bestelle und es im Laden dann abhole, dass das einfach sauber funktioniert, oder wenn ich eine Ware einfach auch auf einen anderen Weg retournieren kann, dass das sauber funktioniert, dann ist schon viel erreicht.
Ja, also ich finde auch, also für mich ist Customer Experience schon immer der Schlüssel zur Differenzierung gewesen. Also wie unterscheide ich mich von anderen im Umgang mit meinen Konsumenten? Und deswegen finde ich, wir können das ja zu Ende diskutieren und Zahlen rausholen, aber wenn man auf die wertvollsten Unternehmen auch drauf guckt, ich würde jetzt gerne mal Apple nennen, ich bin langjährige Apple-Konsumentin. Und wenn ich in den Store gehe, egal wo das ist, habe ich überall den gleichen Service. Das ist völlig egal, wo das ist. Und das ist auch meine Erwartungshaltung, die ich habe. Und dieser erlebniszentrierte Store-Ansatz und auch der Support über alle Kanäle hinweg, der ist überall gleich. Und deswegen bin ich auch bereit für ein Apple, natürlich auch wegen anderen Themen, Design und Datenschutz und Co., aber auch wegen diesem Erlebnis, dass überall alles gleich ist, auch mehr zu bezahlen. Ich glaube, da braucht man nicht jetzt irgendwelche Statistiken rausholen. Das ist das lebende, beste eigene Beispiel.
Danke, Nina, dass du auch wieder ein konkretes Beispiel genannt hast. Wir reiten weiter zum Thema Nummer 4. Das ist das Thema Nachhaltigkeit, das natürlich für die Marke ein ganz wichtiges ist. Nielsen hat gesagt, 73% der Millennials sind bereit, mehr für nachhaltige Produkte zu zahlen. Also es lohnt sich. Gibt es Beispiele bei euch? Aldi testet Papierverzicht. In 90 Filialen gibt es weitere Beispiele, die euch einfallen, wo Unternehmen Nachhaltigkeit versuchen umzusetzen.
Ja, da muss ich ja quasi nur schon was zu sagen zu dem Themenblock. Und wir haben da so einen doppelten Blick auf das Thema drauf. Also wir haben, es ist auch ein bisschen platitüdenhaft, wir werden das noch nicht belegen aufgrund der Zeit, aber das kann man gerne bei uns nachlesen. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit schon seit Jahrzehnten bei uns in der DNA als Unternehmen. Da haben wir auch schon mit beschäftigt, als noch sonst keiner darüber geredet hat. Nichtsdestotrotz stehen wir als Corporate-Unternehmen natürlich da im Fokus und werden da auch weiter uns weiterentwickeln, haben da auch klare Ziele, was das Thema Zero Emission anbetrifft. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, wir machen sehr viel Marktforschung und betrachten natürlich dieses Thema sehr intensiv. Und wenn du in die Marktforschung reinguckst heutzutage, dann müssten wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit aus vertrieblicher Sicht und aus Markensicht überhaupt nicht beschäftigen. Alle Studien, die wir haben, ob das eigene sind oder ob das fremde Studien sind, belegen ganz eindeutig, dass es da natürlich einen gewissen Grundkonsens gibt in der Bevölkerung inzwischen, wenn es aber dann um den Konsum selber geht und auch die Bereitschaft, wirklich mehr zu bezahlen. Frag mal nach bei der Lufthansa, wie gut deren Kompensationsfairs funktionieren, nämlich gar nicht, dann kippt das Thema sofort. Das bedeutet nicht, dass man sich als Unternehmen, ne, und wie gesagt, in unserem Falle kann ich das noch nicht mit sehr gutem Gewissen sagen, nicht intensiv damit beschäftigen, aber aus vertrieblicher, aus Marketing-Sicht müsste ich mich momentan mit dem Thema nicht auseinandersetzen.
Ich mache wieder weiter in meiner Geschichte der Missverständnisse bei all diesen Trends. Ich finde es eigentlich ganz einfach. Die Konsumenten wollen die Umwelt erhalten. Die Online-Werbung verbraucht eigentlich nur Strom und der müsste CO2-neutral hergestellt werden. Wir haben das versucht vor 5 Jahren mal analysiert, die Zahlen sind etwas alt. Eine digitale Kampagne, CO2 zu neutralisieren, kostet zwischen 1% und 0,1% des Mediabudgets. Das sind die Werbungtreibenden derzeit nicht bereit auszugeben, muss man ganz offen sagen. Und das ist das größte Missverständnis, was aktuell läuft. Die Unternehmen setzen zur CO2-Neutralisierung in den USA derzeit auf Atomstrom. Na toll. Da übergebe ich an Thomas zum Thema, ist das vielleicht ein Fall für den Torpedo im Aquarium?
Aber Leute, Nachhaltigkeit jetzt nur auf CO2 und sowas zu diskutieren, ist doch auch nicht okay, ne? Also Nachhaltigkeit ist doch weit mehr als ein romantisches Ideal. Das ist eine notwendige Strategie, um überhaupt in einem Umfeld knapper werdende Mittel Effizienz und Resilienz zu sichern. Im Marketing, finde ich, bedeutet das auch Budget, Arbeitszeit, Energie und nicht nur Strom, sondern auch meine eigene. Und all das Thema irgendwie intelligent miteinander zu verbinden und zu verheiraten, das ist doch Nachhaltigkeit, um maximalen Output zu generieren. Also deswegen ist ja nicht nur CO2 und solche Geschichten in der Diskussion unglaublich wichtig. Externe Fakten, diese angespannte ökonomische Lage, mit der wir aktuell zu tun haben, machen nachhaltiges Denken zur logischen Priorität. Und deswegen ist das auf der Liste, nicht weil alle irgendwie noch romantisch über CO2-Einsparungen diskutieren. Sorry.
Aber wir sind trotzdem gerade dabei, unseren Planeten zu zerstören.
Absolut. Und
wenn du jetzt 100 Unternehmen fragst, was tust du für Nachhaltigkeit, nennen dir 100 Unternehmen 100 Beispiele. Das ist alles schön und gut. Nur das Problem ist, die Emissionen steigen. Wir sind nicht nachhaltig, ja. Es wird immer schlimmer. Und KI wird den Stromverbrauch auf der Erde nochmal steigern. Das ist der völlig falsche Weg. Wir gehen in die völlig falsche Richtung und keiner tut was dagegen.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ja, und das halte ich für einen wichtigen Hinweis. Also einerseits völlig richtig, Nachhaltigkeit geht viel weiter als das, was üblicherweise diskutiert wird. Das ist dann vielleicht, wie Ralf ja auch darauf hingewiesen hat, schon ein Missverständnis. Da bin ich völlig bei Nina. Gleichzeitig haben wir natürlich diesen inneren Widerspruch in dieser Trendliste, dass KI mit weitem Abstand ganz vorne steht. Und genau wie Thomas sagt, KI natürlich alles andere als nachhaltig ist, jetzt im Sinne von Stromverbrauch, Energieverbrauch, Energieressourcenverbrauch. Das ist ja letztendlich sogar ein Engpass in den USA, dass sie großen Hyperscaler, also diejenigen, die cloudbasierte Rechenzentren anbieten, dass sie sagen, wir können gar nicht schnell genug die Rechenzentren bauen, weil wir zum einen die Chips nicht haben, zum anderen den Energiebedarf nicht sättigen und stillen können. Und deswegen wird ja das havarierte Three Mile Island wieder ans Netz genommen von Microsoft. Also zumindest die Ankündigung steht, also Stichwort Atomkraftwerke. Also da gibt's natürlich innere Widersprüche und die sehen wir im Marketing ja ganz häufig.
Absolut, aber vielleicht gehen wir mit einem positiven Beispiel als wieder raus, lieber Thorsten. Ich glaube, du wirst es begrüßen. Ich würde ganz gerne hier mal den Brand IKEA nennen an der Stelle, die wirklich für mich halt auch im Marketing, aber auch im Kontext Nachhaltigkeit zum Thema Ressourcenoptimierung und Kreislaufwirtschaft einen guten Weg gehen.
IKEA? Nina, Thomas, noch einen konkreten Namen. Unsere Teilnehmer wollen wirklich auch mal wissen, welche Unternehmen nennen die Experten oder haben den Mut, die auch mal zu nennen, als Vorbilder, denn das hilft mehr als nur kritische Worte. Ich komme zum nächsten Thema und damit liegen wir ganz gut in der Zeit, dem Thema Nummer 5, Marketing Mix Modeling. Und da fällt mir natürlich als erstes auch Christian ein, der sicher was dazu kommentieren wird. Nielsen hat gesagt, Marketing Mix Modeling kann den ROI von Kampagnen um 20% verbessern. Das klingt auch irgendwie ganz positiv. Was ist der Grund, Christian, für diesen Erfolg von Marketing Mix Modeling?
Ich finde das toll, dass du zu jedem Trend so eine lustige Statistik hast. Aber jetzt mal fernab einer solchen Behauptung, weil es kann natürlich auch um 15% steigert, vielleicht auch um 37% oder vielleicht auch gar nicht. Der Erfolg liegt in mehreren Dingen begründet. Zum einen ist es so, dass tatsächlich inzwischen durch erhöhte Rechenleistungen und durch Open-Source-Modelle das Thema Marketing Mix Modeling seit ungefähr 3 Jahren so eine Renaissance erfährt. Das ist ja überhaupt kein neues Thema, das gibt es seit den 70er Jahren. Aber es hat tatsächlich eine Renaissance, die auch darin begründet ist, dass natürlich gerade im digitalen Marketing die sogenannten Attributionsmodelle, die cookie-basiert funktioniert haben, eben nicht mehr funktionieren oder so gut wie nicht mehr funktionieren, weil wir inzwischen ja nur noch roundabout 25 bis maximal 30% Cookifizierung dort draußen haben. Das heißt, viel weniger Cookie-Verlust. So, und da brauche ich dann natürlich Alternativen. Und dann ist Marketing-Mix-Modeling ist eine Möglichkeit dort als Alternative. Aber die Ansprüche an ein gutes Modeling sind extrem hoch. Ja, ich brauche eine tiefe statistische Expertise, entweder am besten selber im Hause, wenn ich ein größeres Unternehmen bin, oder natürlich bei den entsprechenden Dienstleistern. Also sich einfach mal an so ein Open-Source-Modell dran zu setzen und lustig da Daten reinzuwerfen und dann den Ergebnissen zu vertrauen, das ist fahrlässig. Und ich brauche, das Thema klang vorhin schon beim Thema KI an und das ist beim Marketing Mix Modeling genauso wichtig, Datenbasis. Ich brauche ausreichend viele Daten über einen längeren Zeitraum aus unterschiedlichen Quellen und die Unternehmen. Und das ist mein letzter Punkt dazu, was wir immer wieder erleben, ist, dass, da haben wir dann auch wieder ein Missverständnis, dass die Verantwortlichen, die Marketing-Mix-Modeling in Auftrag geben, die Marketingleiterinnen beispielsweise, dass die von ihrem eigenen Unternehmen behaupten, ja, natürlich haben wir alle Daten parat, kein Problem, wir können sofort morgen loslegen. Und wenn man dann Projekte startet, was wir häufiger tun, muss man ab und an auch Projekte dann wieder absagen, weil die Daten schlicht und einfach nicht vorliegen und man damit überhaupt nicht arbeiten kann mit zu wenig Daten oder schlechten Daten.
Ja, wir sind gerade aus dem Marketing-Mix-Modeling ausgestiegen. Und das hat mich persönlich sehr geschmerzt, weil ich grundsätzlich sehr an diese grundsätzlichen Modelle glaube. Aber wir haben es eben aus mehreren Gründen nicht geschafft, daraus tatsächlich einen echten Mehrwert zu generieren. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Das eine ist, ich muss den Daten, die nachher da rauskommen aus dieser Blackbox, irgendwie auch vertrauen können. Das bedeutet dann, dass ich die nachvollziehen muss. Und wenn ich schon merke, und das habe ich in zwei Unternehmen, das habe ich sowohl bei Mediamarkt gemerkt, wo wir mehr gemacht haben, Einsatz hatten, als jetzt auch bei AIDA, wenn ich schon relativ leicht durch eine Stichprobe oder durch einen Querverweis rauskriege, dass bestimmte Gewichtungen, die da stattgefunden haben, für mich nicht mehr nachvollziehbar sind, dann zerfällt das Modell. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, du musst es dann auch in deine Prozesse mit reinbringen. Also nehmen wir mal an, die Daten sind total korrekt, man kann alles nachvollziehen. Ist dann die Frage, wie bringe ich das in meine Prozesse intern, als auch mit den Mediaagenturen, als auch mit den Partnern, die ich draußen habe, den Mediapartnern, wie bringe ich dieses Modell tatsächlich dann auch in den realen Alltag? Und ehrlicherweise sind wir bei dem ersten Punkt gescheitert, weil wir den Daten nicht getraut haben. Das kann natürlich auch Input- und Output-Problem sein. Und beim zweiten tatsächlich auch, dass in diese komplexe Gemengelage tatsächlich reinzubekommen, das haben wir nicht hinbekommen. Deshalb haben wir es für uns erstmal gestoppt, gerade im Moment, und versuchen jetzt nochmal zu gucken, finden wir ein Modell, dem wir vertrauen können, und wie müssen wir uns eigentlich auch zusammen mit den Agenturen und den Partnern aufstellen, dass wenn wir so ein Modell haben, dass tatsächlich dann auch das reale Leben angeht.
Alex, danke für den Bericht aus der Praxis. Ich reite weiter mit unseren Themen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tut mir leid, dass wir hier so switchen zwischen dem einen und dem anderen. Weil jetzt kommen wir nämlich in was ganz anderes rein, Augmented Reality. Und das ist mein letztes Zitat, Christian von Nielsen, 51% würden Augmented Reality nutzen, um Produkte vor dem Kauf zu testen. Also die Bereitschaft ist auf jeden Fall da. Boston Consulting, um noch eine Zahl zu bringen, Augmented Reality in Werbekampagnen bringt 30% höhere Kundenbindung. Auch ein spannender Aspekt. Kennt ihr Beispiele, wie Unternehmen Augmented Reality einsetzen, um Produkte erlebbar zu machen oder virtuelle Events oder Showrooms oder Gott weiß was? Habt ihr Beispiele? Thomas, gerne.
Passiert gerade was ganz Aufregendes. Die EAN-Codes, die wir im Handel auf den Produkten kennen, die werden künftig ersetzt durch QR-Codes. Diese QR-Codes können mit Inhalten jeder Art, unter anderem mit Augmented Reality, aufgefüllt werden. Das passiert gerade und eröffnet uns einen völlig neuen Kanal zum Endverbraucher, weil er braucht nur mit seinem Handy auf jede Packung, auf jede Persilpackung zu gehen und es stehen ihm völlig neue Kommunikationswelten zur Verfügung. Das finde ich mit das Spannendste, was gerade im Augenblick passiert.
Vielleicht kann ich noch ein bisschen ergänzen. Ich habe ja Also ich habe vielleicht einen anderen Blick darauf. Ich glaube, wir sollten auch gar nicht von AR reden, sondern von XR, also von der Zusammenfassung von Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality. Und ich glaube halt auch, dass das jetzt in den Trends ist, weil das auch budgetär aktuell aus den Trends kommt, in den Abteilungen der großen Marketinghäuser. Das war früher in den Experiential Budgets drin und so langsam hüpft das rüber ins richtige klassische Media-Marketing-Budget und richtig so ein Anführungszeichen bitte zu verstehen, aber das ist für mich schon richtig hier und das ist wirklich ein Trend 25, den wir hoch und runter diskutieren wollen werden. Warum? Weil es gibt auch schon ganz tolle Beispiele, die zum Beispiel das Verknüpfen, die Weiterentwicklung der Customer Experience, wenn ich unterschiedliche Kanäle bedienen möchte, wird an dem Thema virtuelle und reale Welten nicht vorbeikommen. Also es wird verknüpft werden und deswegen sehen wir das vermehrt. Und es kommt aus diesem Experiential-Budget ins richtige Media-Budget rüber. Das sehe ich bei Kunden und deswegen kommt das aus diesen Kinderschuhen jetzt ins Erwachsenendasein oder ins Jugendliche. Und gute Beispiele, du hast danach gefragt, ich habe die wieder im Gepäck. Ich finde, das Thema L'Oreal zum Beispiel an der Stelle, virtuelles Make-up-Testen ist ein gutes. Wir haben Virtual Wardrobe bei H&M. Ich weiß aber auch von Samsung eine ganz tolle, das ist eher eine Kampagne, aber die ist wirklich gut umgesetzt, um auch raus aus diesen Budgetzwängen zu kommen. Die haben mit Komoot, mit dieser Wander-App und einer tollen Agentur in Hamburg, Headdraft, haben die virtuelle Welten verknüpft ins reelle Leben. Und man musste dann so Wanderwege ablaufen, um Features von einem gewissen Samsung-Handy zu erleben. Und ich finde, da merkt man halt einfach, wie die Dinge zusammenkommen. Ne? Das ist dann auch wieder der Overlap zum späteren Trend Out of Home und natürlich dann der Technologie 3D dahinter. Aber das wird kommen und das werden wir in 25 hoch und runter diskutieren.
Weitere Beispiele? Okay, ich komme zum Thema Datenschutz und das ist ein extrem wichtiges Thema. Cisco hat gesagt, 32% der Menschen verlassen inzwischen Unternehmen wegen Bedenken zur Datensicherheit. Lacht bitte nicht, das ist ein ernstzunehmendes Thema. Und ich setze meine Studenten immer an und sage, zählt doch mal die Anzahl der Tracker. Otto hat aktuell 12 Tracker drauf. About You hat 18 Tracker auf der Website. Bonprix hat 24 Tracker. Habt ihr Beispiele, jetzt die Frage an euch, habt ihr Beispiele von Unternehmen, die auf Daten verzichten, bewusst verzichten, weil sie sagen, die Reputation ist mir wichtiger und ich setze mir dieses Image auf, dass ich einfach mal mit weniger Kundendaten arbeite? Das Schweigen im Walde.
Da kann ich es relativ einfach sagen. Wir arbeiten für eine ganze Menge kleinere Eisenbahnunternehmen, mittelständische, andere mittelständische Unternehmen. Und da ist, glaube ich, der Mittelstand tatsächlich ein Stück weit im Vorteil, die sowieso schon immer etwas Mühe hatten, mit den großen Daten zurechtzukommen. Und viele unserer Kunden haben gesagt, Google Analytics brauchen wir gar nicht. Das, was wir analysieren, geht auch mit Matomo. Das ist aber tatsächlich was für kleinere Kunden, was da ganz gut funktioniert. Und auch da möchte ich nochmal wieder auf eine Geschichte der Missverständnisse hinweisen. Datenschutz, das sind drei große Parteien, die da involviert sind und jeder hat eine andere Meinung. Nämlich ich als Konsument möchte nicht aufgrund eventuell falscher Daten von mir in Guantanamo landen, wie das tatsächlich im deutschen Staatsbürger Murat Konas eines Tages mal passiert ist. Die Unternehmen dagegen ganz anders wollen effizientes Marketing betreiben. Und dritte Partei in dem ganzen Spiel, die Gesetzgeber, wollen uns möglichst anderslos und vollständig überwachen, um uns am besten schon verhaften zu können, kurz bevor wir ein Verbrechen begehen. Das jetzt mal so ganz populistisch auf einen Nenner gebracht, sind das drei ganz große Gegensätze, die derzeit einfach zusammenknallen und wo wir, glaube ich, noch sehr viele schlechte und falsche Entwicklungen sehen werden.
Ja, aber ich finde, Datenschutz ist ja heute nicht nur eine rechtliche Notwendigkeit, sondern du hast es auch angesprochen, Thorsten, sondern es ist ja auch ein zentraler Bestandteil der Customer Journey. Ich erwarte das ja, ne? Also Unternehmen, die transparent und verantwortungsbewusst mit Kundendaten umgehen, schaffen eben diese Vertrauensbasis oder eben nicht im Umkehrschluss. Und das ist für mich genauso Commodity in Anführungszeichen wie das Thema Nachhaltigkeit. Also sind ja Haltungsthemen auch von mir als Mensch, wie, ob ich für so ein Unternehmen arbeiten möchte oder nicht oder mit einem solchen Unternehmen als Konsumentin arbeiten möchte oder nicht. Und ja, das steht wieder in einem Widerspruch. Ne, die einen sagen Nachhaltigkeit und kaufen trotzdem bei Temu oder bei irgendeinem Discounter das Hackfleisch für 1,99 Euro. Das steht ja alles im Widerspruch. Ich glaube, wir Menschen sind einfach so widersprüchlich. Trotzdem ist es völlig zu Recht auf der Agenda und sollte auch hoch und runter diskutiert werden. Und ich weiß auch das jetzt wieder, ne? Wahrscheinlich steinigt man mich danach. Aber für mich ist ein erfolgreiches Beispiel für Datenschutz im Marketing ist Apple. Ja, es ist eine closed Gruppe, wenn man so möchte, ein in sich geschlossener Wallet Garden, wenn man so möchte, aber trotzdem haben sie Privacy als Markenwert ausgekoren und das finde ich ja schon erwähnenswert an der Stelle, weil da ist Privacy by Design in allen Komponenten umgesetzt.
Meinung dazu?
Ja, ich kann das nur unterstützen. Also Apple liegt dann natürlich absolut auf der Hand. Spannend finde ich die umgekehrten Fälle, wenn plötzlich Unternehmen wenn es bekannt wird, dass Unternehmen mit Daten Schindluder getrieben haben und man hat es nicht von ihnen erwartet. Also ich glaube, ein letzter großer Fall war jetzt nicht unter europäischer Gesetzgebung, sondern in den USA, weil es General Motors Daten von Fahrzeugen, sprich von Fahrern und Fahrerinnen und Fahrten weitergegeben hat an Versicherungen, die darüber ihre Prämien optimiert haben. Und das im nicht im Wissen des Kunden, also des Automobilkunden. Und das sind natürlich dann immer Momente, wo man dann kurz schluckt und denkt, oh wow, interessant. War für Sie, war das einfach ein Geschäftsmodell, was im Verborgenen lief. Und da bin ich noch gespannt, was so in Zukunft kommen wird.
Und GM hat einen wunderbaren Kundenclub, dem ich vertraue. Da bin ich dabei aus Vertrauen und das wird missbraucht. Und ich glaube, dieser Schaden, der durch Missachtung von Datenschutz angestellt werden kann, das ist vielen gar nicht bewusst. Immer, wir kommen zu dem achten Punkt. Und jetzt wird es wieder ganz spannend, glaube ich. Der Punkt heißt SEO, Suchmaschinenoptimierung, der also von 1700 Menschen angekreuzt wurde. Das ist super wichtig, bei Google oben zu stehen, sage ich mal. Jetzt kommen mal wieder drei Zahlen und ich sehe Christian schon lächeln. Jumpshot, wer auch immer das ist, kann man googeln, haben herausgefunden, 35% der Produktsuchen beginnen bei Google. Klar, Amazon auch ganz stark. Global Web Index, 28% nutzen das Social Web zur Recherche von Produkten. Und da gibt es eine Reihe weiterer Zahlen, die das ebenfalls belegen, gerade bei jüngeren Menschen. Fractal, hast herausgefunden, 97% nutzen Google, also insgesamt, ja, also 97% der Menschen nutzen, das ist gar keine Frage, steht ja auch im Duden drin, aber schon 48% nutzen KI-Tools. Und jetzt komme ich zu meiner Frage. SEO heißt bei Google oben stehen, aber heißt die Frage nicht eigentlich, und die würde ich jetzt ganz gerne mit euch beantworten, denn das fragen sich viele Unternehmen, wie sieht das eigentlich aus mit den Large Language Models? Bei ChatGPT möchte ich, wenn jemand eine Produktsuche macht, dann möchte ich als Anbieter, als Unternehmen gerne empfohlen werden. Was ist denn da eure Empfindung? Wo oder Frage, wie kriegen wir das hin?
Ja, im Moment gibt es einen relativ einfachen Weg, das hinzukriegen. Und zwar im Grunde zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, was in der letzten Woche passiert ist. Reddit, die vor, ich glaube, einem Jahr oder dreiviertel Jahr an die Börse gegangen sind, deren Börsenkurs ist massiv angestiegen letzte Woche, weil sie Quartalszahlen veröffentlicht haben und die waren überraschend positiv. Und wenn man tiefer reingeschaut hat, Philipp Plöckler hat das sehr gut in einem Podcast mal dargelegt, wenn man tiefer reingeschaut hat, konnte man sehen, dass eine massive Traffic-Erhöhung stattgefunden hat bei Reddit. Und von wem? Natürlich von Google. Hintergrund ist der, Google hat eine Exklusivvereinbarung mit Reddit getroffen. Reddit kriegt einige Millionen, ich glaube 60 Millionen, damit Google exklusiv auf die ganzen Reddit-Inhalte zugreifen kann. Reddit, ne, große Community, viele Techies dort unterwegs, viele netzaffine Menschen. Da wird viel geschrieben über unterschiedlichste Themen, Subreddits und so weiter und so fort. So, und Google wollte sich diesen Korpus, diesen Textkorpus eben für das eigene Large Language Model sichern. So, das Ergebnis heißt, dass Reddit bei Google und auch bei anderen KI-Systemen, Large Language Models, sehr hoch gewichtet ist, knapp unter Wikipedia in der Regel. Sprich, wenn ich mit meiner Marke eine hohe Wahrscheinlichkeit haben will, tatsächlich in einem ChatGPT-Antwort gefunden zu werden, aufzutauchen, dann sollte ich gucken, dass ich bei Reddit viel auftauche oder bei Wikipedia oder am besten bei beiden. Das heißt, ich muss im Grunde dorthin, also ich muss in die Quellen rein, die von den Large Language Models genutzt werden. Das ist natürlich viel einfacher gesagt als getan, aber im Grunde hat sich so ein bisschen das Schlachtfeld, wenn man es mal so martialisch ausdrücken will, verschoben von der klassischen Suchmaschinenoptimierung hin zu einer Large Language Model Optimierung. Das ist ein sehr spannendes Feld, aber es ist natürlich auch noch ein total volatiles Feld.
Vielleicht ein kurzer Schritt zurück von unserer Seite, weil das Kernthema heißt ja SEO. Ich habe das Feld jetzt sehr breit gemacht und da kann ich ein kurzes Beispiel von uns gerne bringen, das vielleicht auch eine Anregung ist für viele andere Unternehmen. Wir waren ja alle so ein bisschen auf dem Trend, weil wir gesagt haben, das eigentliche SEO, das spielt gar keine Rolle mehr, weil die halt über die Keywords, also SEA, überlagert werden. Inzwischen, wir haben dann mal gesagt, wir glauben da nicht dran, sondern haben mal angefangen, unsere Budgets aus dem SEA-Bereich, was Brand und Brandmix anbetrifft, also die Suchworte, wo AIDA jetzt in unserem konkreten Fall auftaucht, darauf einfach gar nicht mehr zu bieten. Und einfach komplett auf SEO zu vertrauen und einfach nochmal einen Riesenschritt zu machen, auch Geld zu investieren in SEO, was wir jahrelang nicht gemacht haben. Ich glaube, was viele Unternehmen jahrelang nicht gemacht haben, was sie ihr ganzes Geld in SEA rübergeschoben haben. Haben am Ende jetzt nach einem halbjährigen Test festgestellt, dass unsere Conversion hochgegangen ist, unser Traffic hochgegangen ist und unsere Budgets im Millionenbereich runtergegangen sind, weil wir einfach für Keywords, die wir an anderer Stelle viel Geld ausgeben, wie für unsere Marke, einfach nicht noch zusätzlich weiter bewerben. Und das hat uns einen Riesenschritt nach vorne gebracht, weil wir die Budgets natürlich jetzt anders einsetzen können, zum Beispiel in dem Thema das Light Competition Out of Home, um die Marke einfach weiterzuentwickeln und andere Zielgruppen zu bringen. Aber ich glaube nochmal, das Thema SEO, was so lange sehr unsexy war, was sicherlich durch die Beispiele, die Christian gerade auch genannt hat, in Zukunft wieder sexier werden wird, das ist aber ein bisschen Zukunftsmusik. Einfach da mal gucken, YouTube und Google selber, YouTube darf man auch mal nicht vergessen beim Thema Suche, da einfach das Geld lieber verlagern in den eigenen Content und da besser dargestellt zu werden und nicht das Geld jetzt einfach ganz platt nach Kalifornien zu überweisen. Über sie, ja.
Ja, das ist ein total spannender Punkt. Ich führe das mal ganz kurz aus, weil tatsächlich sehen wir das auch, dass das ganz vielen Unternehmen so geht, dass sie Geld für Suchanfragen und Klicks zahlen, die ohnehin gekommen wären. Und das genau habt ihr ja damit unterbunden. Und tatsächlich nochmal kurz zurück auf das Thema Media Mix Modeling. Ganz häufig sehen wir auch in schlecht aufgesetzten Modellen, dass Google dort viel zu hoch bewertet wird. Ja, dass der Eindruck entsteht, über SEA kommt unglaublich viel Wumms rein und dass das nicht zweistufig betrachtet wird. Also das ist ein Thema, das geht in unterschiedliche Richtungen. Aber sorry, Nina.
Ja, kein Problem. Ich wollte ganz gerne noch ein bisschen strategisch ausholen, was wir definitiv nächstes Jahr auf der Unternehmensebene in den Marketing-Departments diskutieren werden in dem Kontext, weil ich nicht dran glaube. Es wurde ja öfter gesagt, wegen Perplexity wird es demnächst vielleicht gar keine Google-Suche, kein SEA mehr geben, bla und so weiter, weil die kontextuelle Suche sich verändert und auch sprachgesteuert und so weiter. Das wird nicht passieren. Also Google wird sich ja dieses Feld nicht abnehmen lassen. Sie haben ja, ich glaube, letzte Woche das Thema Jarvis veröffentlicht, die neue sprachgesteuerte und auch KI-Suchform. Und das wird noch weiter ausgerollt werden. Aber SEO wird sich natürlich komplett verändern. Das hat es aber schon immer. Neue Algorithmen, neue Faktoren und so weiter, das gab es schon immer. Ich glaube, dass nächstes Jahr das Thema halt auch diese Relevanz von Content-Creatern betrachtet werden muss. Was bedeutet das für Corporates? Ist ein Corporate in der Lage, vielleicht auch Creator selber zu etablieren, also Corporate Influencer als Content Creator, um Implikationen auf SEO zu generieren? Das werden wir diskutieren und sehen. Und dann natürlich die Schlacht um SEA. Wer ist es denn wohl? Ich setze weiterhin dort meinen Chip auf Google. Das werden die sich nicht nehmen lassen.
Danke, Lina. Wunderbar. Wir haben noch zwei Themen in der Pipeline. Und das nächste ist, Entschuldigung, ich muss jetzt ein bisschen Rittmeister spielen. Digital Out of Home, das Lieblingsthema von Thomas Koch bekanntermaßen. Kantar hat gesagt, 48% höhere Markenbekanntheit haben Unternehmen, die mit Kombination Digital Out of Home arbeiten, mehr als Unternehmen, die auf digitale Außenwerbung völlig verzichten. Stimmt das?
Ja, was soll man da sagen? Ich mache jetzt hier keine Werbung für Digital für ein Medium. Das ist, glaube ich, die falsche Stelle. Das Medium fasziniert mich deshalb, weil es mir Situationen liefert, in denen wo ich weiß, wo der Konsument ist und was er gerade treibt und damit mit diesem Wissen die Relevanz meiner Botschaft steigern kann. Das finde ich einfach spannend. Das ist auch noch nicht ausgereizt.
Aber Digital ist ja noch ein bisschen mehr. Ich kann jetzt zwischen Regen und Sonne unterscheiden. Ich kann die Nähe in der Filiale, ich kann Mann, Frau, das wollen die Leute aber dann wieder nicht, dass das ausspioniert wird. Da gibt es auch wieder Gegenbewegungen. Also wie kann man besseres Targeting hinkriegen? Das sollte jetzt eigentlich meine konkrete Frage an euch sein.
Ich mache es mal auch wieder ein bisschen platter. Wir sind große Freunde von dem Medium. Habe ich ja eben schon angedeutet, dass wir das ganze Geld, was wir in SEA gespart haben, alles in Digital Out of Home gestellt haben. Weil Out of Home insgesamt ein extrem gutes Medium war. In der Vergangenheit war es halt einfach wahnsinnig komplex in der Aussteuerung, in der Produktion und durch Digital. Und ist es einfach total schnell und total einfach geworden in der Aussteuerung und in der Produktion. Die ganzen Vorteile, die das Medium trotzdem hat, die bleiben allerdings erhalten an der Stelle. Und deshalb ist es hier mal losgelöst von Targeting-Themen, auch so Wecker-Themen machen wir natürlich ganz viel, logischerweise in unserem Metier. Wir haben auch schon Verbindungen gemacht mit Bannern, die dann auch Handy gesehen wurden und Werbung, die wir dann ausgespielt haben, auch Out of Home. Alles fein, haben wir auch schon gemacht. Aber viel wichtiger ist, tolles Medium ganz grundsätzlich und endlich ist es mal vernünftig und auch zum vernünftigen Aufwand steuerbar und einsetzbar.
Ich kann das nur wiedergeben. Ja, genau. Sorry. Jetzt bist du zuerst. Mach ich. Ja, oder so. Also für mich ist auch wichtig, und ich glaube, das ist so ein bisschen vergessen worden, im Media-Mix glaube ich, dass das eine unglaublich große Rolle spielen sollte, wenn man Media wirklich verstanden hätte. Was aber ich leider ein bisschen in Frage stelle, weil diese digitale Besoffenheit, wir müssen alles ins Digitale schieben, hat es, glaube ich, so klein gemacht, was da nicht hingehört. Ich glaube wirklich, und ich hoffe, dass Thomas, du mir zustimmst, dass Autofom eine viel, viel größere Rolle bekommen sollte. Das ist ein so guter Kanal und der wird oft unterschätzt, weil immer dann, der ist ja nicht richtig messbar und das Thema Targeting und so weiter. Ja, aber wenn ich meinen Job gut gemacht habe und mein Handwerk gelernt hätte, dann wüsste ich, wie ich dort gutes Targeting hinbekomme. Das wollte ich mal in die Runde schmeißen. Und durch AR, also neue Realitätswelten und digitale Möglichkeiten auf diesen Flächen, plus, und jetzt schmeiße ich noch Retail Media in den Ring. Das ist für mich halt auch so eine Definitionsgeschichte, ob es darunter fällt oder woanders, aber das können wir heute nicht zu Ende diskutieren. Würde ich sagen, ist es definitiv, das gehört auf die Agenda in 25.
Ja, und aus meiner Sicht auch für Customer Experience letztendlich, dass ich als quasi Teil der Zielgruppe, um es mal so zu sagen, nicht immer nur digital vor meinem eigenen großen oder kleinen Bildschirm geflutet werde mit Werbung, sondern dass ich es im realen Leben im Stadtbild wahrnehme. Und ich möchte Alex da nochmal beipflichten, die Vorteile von Digital Out of Home liegen in dieser Einfachheit. Und ich würde mich freuen, wenn diese Einfachheit auch so bestehen bleibt und man es nicht wieder hyperkomplex macht mit irgendwie irgendwelchen irren, wilden Targeting-Ansätzen, die dann solche Ergebnisse bringen, wie du gerade in der Studie, die vor Kantage zitiert hast, wo man sich ja fragen kann, vielleicht sind es nur die großen Marken, die Out of Home machen und deswegen kommen diese 43% zustande. Also Stichwort Ursache, Wirkung. Da will ich nur darauf hinaus, dass man es am besten mal den Ball lieber flach hält und sich mit klarem Verstand, genau wie Nina sagte, mal besinnt, was Media eigentlich bedeutet. Und dann kommt man sehr schnell auf den Trichter, dass Out of Home dazugehört, ob digital oder nicht.
Herzlichen Dank, dass ihr so diszipliniert seid. Wir kommen wunderbar mit der Zeit durch. Und ein ganz, ganz spannendes Thema, egal ob SEO, da wurde es eben auch schon angesprochen oder woanders, ist das Thema Influencer. Warum? Und jetzt ein letztes Nielsen-Zitat. 92% vertrauen den Empfehlungen anderer deutlich mehr als dem, was die Unternehmen selbst sagen. Das ist der Grund für den Erfolg von Influencer-Marketing. Mode, Schönheit, Lifestyle, da kommen inzwischen schon 60% des Contents von Influencern. Das heißt, was sind eure Erfahrungen? Wo ist eigentlich meine Frage, die ich dazu stellen wollte? Die ist irgendwo verloren gegangen. Was ist eure Einschätzung dieses Themas Influencer heute und in Zukunft?
Das ist ja auch nichts Neues, ne? Also früher hat man doch auch seinen Nachbarn gefragt und gesagt, ich will ein neues Auto kaufen und du hast doch da den Audi, Mercedes, BMW, wie bist du denn mit dem zufrieden? Das ist ja das Gleiche in Grün, ne? Und das Kundenwerben Kunden einer der besten Kanäle ist, um neue Kunden zu akquirieren, ist auch völlig klar. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, über Influencer-Marketing, wenn ich es richtig und vernünftig mache, diesen Effekt, den man eben kennt, einfach auf eine viel größere Bandbreite zu stellen. Tausend Fallstricke, muss höllisch aufpassen, wie man sich nimmt, wie man das orchestriert. Aber wir glauben da auch ganz, ganz, ganz fest dran, nutzen das ganz, ganz viel und sind da super happy mit, wie das läuft und wie es funktioniert. Für uns war mal ein bisschen schwieriger, weil wir die Leute auf die Schippe bringen müssen, damit die was erzählen. Das ist nicht so einfach wie ein Waschmittel oder ein Shampoo zu verschicken und dann jemand vor die Kamera zu stellen. Aber wir glauben da ganz fest dran. Das basiert eben auf diesen Gedanken.
Ja, lass mal ganz kurz die Chance nutzen, dir eine persönliche Frage zu stellen. Habt ihr Analysen, ob diejenigen mit ganz vielen Followern besser sind und lohnender sind oder vielleicht gerade diejenigen, die gar nicht so viele haben und nicht so laut sind?
Ja, wir machen beides, weil beides seine Effekte hat. Also wir haben die große Reichweite haben im Millionenbereich. Wir nutzen auch ganz bewusst Micro-Influencer, die vielleicht nur ein paar tausend Follower haben, die aber da eine hohe Reputation, eine hohe Glaubwürdigkeit haben. Die sind häufig auch der Ausgangspunkt dann für so ein Schneeballsystem, im Sinne eines positiven Schneeballsystems, dass dann wiederum denen folgen dann andere Leute, die vielleicht dann doch eine größere Reichweite haben und dann setzt sich das so sofort. Also wir nutzen beides und beides hat seine Vor- und Nachteile.
Ich bin ja Influencer für einige Unternehmen und ich kann nur sagen, meine Kunden sind sehr zufrieden mit mir.
Ja, ich glaube, ich
Ich bin heute kaum zu Wort gekommen, deshalb möchte ich meine Redezeit gar nicht für Influencer nutzen, sondern vielleicht nur ein Fazit schon mal anzufragen. Es sind ja nur noch 3 Minuten. Und ich finde, wir haben mit den Marketing-Fans eine Agenda geschaffen, mit der sich Marketer beschäftigen müssen. Das sind 10 spannende und wir haben noch eine 20- und eine 60er-Version sozusagen von Trendanalysen. Es sind aber dabei enorm viele Missverständnisse entstanden. Ich habe für jeden von diesen 10 Trends, die wir heute hatten, ein großes Missverständnis entdeckt. Sollte ich vielleicht noch was drüber schreiben, weil das heute nicht rüberkommen konnte, ich es heute aufgrund der knappen Zeit nicht erzählen konnte. Aber die Herausforderung bleibt, wie werden wir den Bedürfnissen der Konsumenten gerecht? Das ist die erste Herausforderung. Erst die zweite Herausforderung für die Unternehmen ist dahinter, wie verdienen wir Geld damit? Die Reihenfolge sollte man nicht verwechseln. Und es gibt aber enorm viele Kontroversen, enorm viel Arbeit. Und das finde ich in meinem Beruf so total spannend. Da freue ich mich auf 2025, dabei zu helfen, dass die Unternehmen diese Missverständnisse beseitigen.
Ihr habt noch 2 Minuten. Corporate Influencer in den Raum geworfen.
Ja, soll ich noch was zu sagen? Ich glaube, es wird, wir werden nächstes Jahr was sehen in dem Bereich, bevor wir dann aufs Fazit kommen, was so ein bisschen auch dem Arbeitsmarkt so ein bisschen entspricht. Ne? Wir haben ja keinen Arbeitgebermarkt, sondern wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Und ich glaube, hier ist das ein bisschen ähnlich. Warum komme ich auf diese Metapher? Weil ich sehe in dem Bereich Influencer immer mehr Influencer-Brands. Viele InfluencerInnen kommen auf die Idee, ihre eigenen Marken zu launchen und das sogar zum Teil sehr erfolgreich. Und dementsprechend, der Kuchen wird ja nicht größer, sondern der wird dadurch kleiner. Das heißt, Marktanteile werden sich verschieben und Influencer für sein Produkt zu finden, wird immer schwerer, weil sie natürlich teilweise Konkurrenten mittlerweile sind. Und da gibt es sehr, sehr viele erfolgreiche Beispiele und das, glaube ich, wird uns noch weiter verfolgen. Und diesen Trend, den gab es vorher nicht. Vorher hat man Influencer einkaufen können und mittlerweile ist es halt schwieriger geworden, weil sie mittlerweile eigene Marken und Produkte verkaufen. Marken sind und Produkte verkaufen. Das wollte ich dazu noch sagen.
Man denke nur an die Kardashians. Das ist ein Milliarden-Thema inzwischen.
Man muss gar nicht so weit gehen. Hier in Deutschland gibt es einige Beispiele. Düfte, Klamotten, alles Mögliche und die sind sehr erfolgreich.
Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Disziplin und gebe jetzt nochmal in die Schlussrunde, die wir wieder in der gleichen Reihenfolge machen, mit Nina beginnend und Ralf hat das letzte Wort, aber diesmal eine ganz kurze Schlussrunde. Nur nochmal, um eure Stimme zu hören, sagt mal 3 Worte, nämlich 3 von den Trends, wo ihr sagt, die beobachten wir am stärksten oder das sind meine Lieblingsworte. Wir haben 10 zur Auswahl, ihr müsst nur 3 Worte davon nennen. Was sind eure Lieblingstrends, wo ihr sagt, die beobachte ich am interessantesten?
Ich fange an, künstliche Intelligenz, Customer Experience und XR.
Es geht im Marketing um Fokus und deshalb bin ich nur ein Thema, das KI, da steckt nämlich in all den Themen drin, die wir heute diskutiert haben.
Christian, was hast du?
Für mich ist tatsächlich auch KI. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Marketing Mix Modeling finde ich weiterhin spannend. Das reicht mir, die beiden reichen mir schon.
Ich schließe mich Christian vollkommen an, weil das sind die Themen, wo wir, glaube ich, am nächsten Jahr noch am meisten zu entdecken haben, wo noch das meiste Neuland lauert.
Thomas?
Mix Modeling und AI.
Ich fokussiere auf ein Thema, nämlich Nachhaltigkeit, und zwar deshalb, weil ohne Nachhaltigkeit alles andere überhaupt keinen Sinn mehr macht.
Schönes Schlusswort.
Das war das schönste Schlusswort, dem ich nichts hinzufügen kann. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für diese vielen interessanten Anregungen. Das Video, das Audio muss ich mir selbst hinterher anschauen, weil es so intensiv war. Danke euch allen.
Dankeschön.
Dankeschön für die Einladung.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends vom November 2024. Ich hatte die Ehre zu diskutieren mit Nina Haller, CMO bei Experience One, Alexander Ewig, Senior Vice President Marketing and Sales bei AIDA, Christian Bachem, Managing Partner bei Markendienst Berlin, Ralf Scharnhorst, Managing Director bei M42M und dem bekannten Mediaberater Thomas Koch. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.